Welche Funktion hat ein Beirat in Familienunternehmen? Diese Frage beantwortet uns Ulvi Aydin von der Firma Icon beim Business Talk am Kudamm. Sie sind seit mehr als 16 Jahren als Interimsmanager tätig. Sie haben 8 Mandate als Beirat in Familienunternehmen wahrgenommen. Welche Funktion erfüllt der Beirat in einem Unternehmen?
Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Der Beirat ist so eine Mischung, ist eine Melange aus strenger Vater, böser Onkel, netter Onkel, ein Coach, einer, der wie so ein Teamführer, der auch zu Höchstleistungen antreibt. Das heißt also, es kommt auch mal auf die Situation drauf an. Manchmal ist ein bisschen strenger gefordert, manchmal ist die Aufnahme in das Netzwerk gefordert. Also es ist schon viel ein One-to-One-Thema. Die Sache ist natürlich auch immer wichtig, aber es sind verschiedene Rollen, die ein Beirat annimmt und einnimmt. Und deswegen ist es auch mal ganz gut, wenn ein Beirat mal so verschiedene Rollen auch mal übernehmen kann und leben kann.
Ja, schön zusammengefasst. Anders als der Aufsichtsrat bei den Aktiengesellschaften ist der Beirat ja beratend tätig. Das heißt, wie können Sie die Geschäftsführung sinnvoll unterstützen?
Eigentlich, aus meiner Wahrnehmung, gibt es faktisch gar keinen Unterschied zwischen Aufsichtsrat und Beirat. Mhm. Bleiben wir mal kurz beim Aufsichtsrat. Ein Aufsichtsrat ist ja ein Organ. Das heißt also, es hat eine rechtliche Stellung und auch eine Haftungsfrage. Und ein Beirat hat das zwar nicht, aber ein Beirat muss immer so arbeiten, als ob er die volle Haftung hat. Das heißt also, beide kennzeichnet eigentlich, dass beide voll engagiert sein müssen, im Detail drin sein müssen und manchmal in der Metaebene oben sind und manchmal ins Detail reingehen. Und sie müssen sich beide so verhalten, als ob ihr Leben oder ihre Zukunft davon abhängt. Ihre Reputation hängt ja sowieso davon ab. Ja. Und ein Aufsichtsrat als Organ, zum Beispiel eine Aktiengesellschaft, ist ja eine Pflicht, den muss es geben. Ein Beirat ist häufig eine Kannlösung, muss gar nicht sein. Und ein Beirat kann satzungsgemäß bestimmt werden, dann ist es organschaftlich. Oder es kann auch einfach ein freier Beirat sein, der mal kommt und geht, der also gar keine rechtliche Basis haben muss, aber jeder Beirat sollte so arbeiten, als ob einer hätte. Also im Wesentlichen aus meiner Sicht kein Unterschied. Rechtlich, formal, juristisch schon.
In Familienunternehmen werden Beiräte ja häufig auch mit Familie und Freunden bestückt, also sei es der Hausanwalt, sei es irgendwie aus dem Golfclub jemand. Finden Sie, das ist vernünftig?
Das ist die kürzeste Antwort, die ich geben kann. Nein. Da könnte ich jetzt schon einen Punkt machen. Man sagt häufig, in Beiräten gibt es Family, Friends and Fools. Also, das kann man machen, aber es gibt ein schönes Zitat. Wenn du Dinge erreichen willst, die du bisher nicht erreicht hast, musst du Dinge tun, die du bisher nicht getan hast. Wenn du immer nur das tust, was du bisher getan hast, wirst du nur das erreichen, was du bisher erreicht hast. Genauso ist es auch mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, wenn die nur immer ein Resonanzkörper sind dessen, was du sprichst, weil du schon in einer self-fulfilling prophecy weißt, was sie sagen werden, was hat das für einen Nutzen? Das heißt, du musst eigentlich immer jemanden haben, der auch mal branchenfremd sein kann. Ich werde häufig in Beiräte reingerufen, da sagt der Aufsichtsrat oder die Gesellschafter, sagen mir, Ulvi oder Herr Aydin, häufig sind wir ja beim Du, du hast zwar keine Ahnung von unseren Produkten, aber wir brauchen das, was du kannst, weil das können wir nicht. Das heißt, Going-to-Market-Strategien oder Engpass-Situationen überwinden oder eine Restrukturierung, das können häufig Leute nicht, die gesellschaftlich, also in der Gesellschaft und in dem Netzwerk gefangen und befangen sind. Das heißt, es ist immer ganz gut, wenn du jemanden hast, der von außen kommt. Noch eine kleine Allegorie, wenn du irgendwelche Krankheiten hast, also irgendein bisschen was Ernsthaftes, solltest du zu einem Arzt gehen, der dein Onkel ist, oder solltest du zu jemandem gehen, der eigentlich ganz unvoreingenommen mit dir spricht? Das beschreibt schon alles.
Ja, auch ein schönes Bild mit dem Arzt. Bleiben wir trotzdem nochmal bei Family und Friends. Was kann es denn da auch für Schwierigkeiten geben?
Es gibt häufig bei Family und Friends Eigeninteressen. Ist meine Gesellschaftereinlage noch sicher? Kann ich meine Yacht noch finanzieren? Kann ich die Jagd der Firma oder des Onkels oder des Großvaters noch nutzen, wenn ich hier etwas Kritisches sage? Das heißt also, da gibt es häufig eine Schere im Kopf Und die Schere im Kopf kriegen die meisten Menschen nicht raus. Das ist menschlich auch nachvollziehbar. Und dann sagst du, ach Mensch, der Urgroßvater hat mal das Unternehmen gegründet, der Großvater hat es groß gemacht. Und dann gibt es immer so familiäre Konflikte. Und es ist immer so, es ist nie anders, dass in Familienbeiräten Familienkonflikte ausgelebt werden, immer drin sind. Und wenn du sie drin haben willst, dann mach es. Wenn du sie allerdings raushaben willst, dann solltest du diese Verbindung trennen oder ein, zwei, drei Branchen oder Familien fremde Leute reinholen. Es ist immer eine menschliche Komponente. Es ist gar nicht so viel Formaljuristik oder es ist gar nicht so viel BWL. Es ist häufig immer, dass es menschelt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In welchen Situationen wäre es jetzt für Unternehmen besonders ratsam, auf jeden Fall einen externen Berater zu nehmen?
Auch die Frage ist eigentlich einfach immer, immer. Also es gibt so drei Szenarien in einem Unternehmen. Du bist entweder, die Amerikaner würden das locker sagen, in Deep Shit. Was machst du, wenn du in dieser Situation bist? Willst du dann über Sachen sprechen, die vor zwei, drei Generationen waren, zwei, drei Jahrzehnten waren? Das wird nämlich häufig gemacht. Du musst nach vorne gucken, die Rückspiegel musst du einklappen, du musst nach vorne schauen. Und in so einer Situation brauchst du einfach Leute, die sagen, Leute, ihr seid ja jetzt gerade mal nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Okay. Ich bin also bei Gesellschafterversammlungen dabei, als Gast. Ich bin ja kein Gesellschafter, sondern ich bin ein Beirat. Aber ich soll dann die Gesellschafterversammlung sozusagen moderieren, managen und protokollieren. Und ich kann zum Beispiel sagen bei einer Beiratssitzung, Leute, wir wollen jetzt eine Lösung suchen und nicht uns in den Problemen verlieren. Und ich höre dann häufig, dass viele sagen, boah, gut, dass du das gesagt hast, nicht? Also, weil dann irgendwie Tante und Neffe oder Vater und Sohn sich irgendwie miteinander verkabbeln und kommen nicht mehr auseinander. Häufig können ja Beiratssitzungen oder Gesellschaftersitzungen oder neue strategische Ausrichtungssitzungen in 2-3 Stunden, 4 Stunden durchgeführt werden. Aber manchmal geht das über 3-4 Tage, weil dann so unausgelebte, unausgesprochene Konflikte dann noch irgendwie da sind. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Freunde, also Buddies. Also wenn ich mit jemandem zusammen studiert habe, den kenne ich schon seit 30 Jahren und wir werfen uns immer die Bälle zu, dann ist das selten möglich, dass der Buddy auch ein Advocatus Diaboli sein kann. Er ist immer Freund. Er will ja immer das Beste von dir oder das Beste für dich. Und dann wird er im Zweifelsfall sagen, ich will ihn jetzt mal nicht verletzen. Und manche Sachen musst du halt ganz direkt und offen sagen.
Die drei Situationen hatten Sie, glaube ich, gesagt. Also einmal der Deep Shit, die Neuausrichtung.
Also das lässt sich wie folgt sagen. Ich bin ja ein KISS-Akronym-Fanatiker. Keep it small and simple. Es gibt immer nur 3 Unternehmensszenarien. Nur 3, es gibt keine 4. Du bist entweder in der Restrukturierung. Das könnte man als Deep Shit betrachten. Das heißt, der Patient ist eigentlich auf dem Weg in die Pathologie. Oh, okay. Und jetzt musst du dafür sorgen, dass er nicht in die Pathologie kommt, sondern auf die Intensivstation. Wenn du das geschafft hast, dann hast du die sogenannte Konsolidierungsphase. Das wäre die Intensivstation und so ein bisschen die Reha. Also der Patient ist gerettet, er wird überleben. Jetzt muss man ihn aufbauen mit Vitaminen, mit Präparaten, oder ich weiß nicht, Lauftraining und so weiter. Also Konsolidierung. Danach kommt die Wachstumsphase. Da würde man sagen, da geht er jetzt mal wieder so die ersten 10 Kilometer den Berg hoch. Das zu erkennen, fällt vielen Unternehmern schwer. In welcher Phase bin ich? Und im Übrigen, Restrukturierung, Konsolidierung, Wachstum, was kommt danach? Wieder die Restrukturierung, immer. Das bedarf keines Beweises, das ist so, das ist empirisch belegt. Das bedeutet zu erkennen, in welcher Phase bin ich gerade im Augenblick und in der Wachstumsphase die Restrukturierung vorzubereiten. Dazu kommen wir nachher nochmal, ist eines der Managementfähigkeiten überhaupt.
Ja. Eine Frage hätte ich noch zum, also einfach auch nochmal zu der Beratung bei der Unternehmensführung oder auch bei den ganzen Aufsichtsrat oder eben Beiratssitzungen. Wenn dann eben genau diese kritischen Bemerkungen kommen, kann es dann nicht auch sein, dass die Unternehmensführung irgendwann mal sagt, boah, das nervt jetzt.
Total. Und das ist auch gut so. Ich will nochmal die Allegorie des Arztes strapazieren. Angenommen, du hast irgendwie ernsthafte Zipperlein, ja, und du sagst, oh, da ist schlecht und dann willst du doch zum Arzt gehen und der muss doch mit dir so klare Kante sprechen, das macht doch keinen Spaß. Wenn der sagt, hören Sie auf zu rauchen, hören Sie auf Alkohol zu trinken, bewegen Sie sich mehr, sonst sterben Sie. Ich meine, der sagt ja, Sie sterben ja sowieso, aber dann sterben Sie so in 3 Jahren und sonst würden Sie in 20 oder 30 Jahren sterben. Nervt das? Natürlich nervt das, macht das Spaß? Überhaupt nicht. Und das ist auch die Aufgabe eines Beirates als Lautsprecher, als Wahrheitensprecher, als Advocatus Diaboli, auch manchmal die Pain Points zu finden. Das ist im Übrigen eine menschliche Eigenschaft, die ist ja im Unternehmen ja auch so. Die wird ja von Menschen geformt, eine Unternehmung, um die Pain Points drumherum zu gehen. Das kann kaum einer im Pain Point sein. Du merkst das im Übrigen bei Sporttrainern, das sind ja auch Berater, Coaches, Trainer. Die sagen manchmal, nee, die Übung machen wir jetzt noch 800 Mal. Und dann sitzt das. So ist das.
Advocatus Diabolo, also ein teuflischer Anwalt.
Ja, man sagt ja, der Advocatus Diaboli ist derjenige, der die Kontrasituation einnimmt. Also der sagt, ich schaue mal, welche Schwachstellen das hat. Das mache ich ja auch selber, wenn ich zum Beispiel ein Konzept schreibe und da hängt viel dran. Ich mache das mittlerweile routiniert und gut, aber ich gebe das häufig jemandem, meinem Advocatus Diaboli, und sage, find mal die Schwachstellen da drin. Ich will noch eine Allegorie bemühen. Intelligente Unternehmen, alle quatschen über die Digitalisierung, die Hälfte weiß nicht, was es ist, aber alle quatschen drüber. Intelligente Unternehmen machen Folgendes und sagen, so IT-Freaks, so wie dem Hamburger Chaos Computer Club oder so, sagen die, brecht mal in unsere Netzwerke ein. Mal schauen, ob ihr das schafft. Ja. Das heißt, die suchen sich einen Advocatus Diaboli, die suchen die Attacke, damit die Schwachstellen erkennen. Und dann finden sie entweder keine, das ist selten der Fall, wenn nicht sogar nie, und dann erkennen die und sagen, oh Mensch, das haben wir nicht gewusst, dass da unsere Schwachstellen sind. Das kann immer nur jemand tun, der von außerhalb der Organisation kommt und ein klares Mandat hat.
Dankeschön.
Vielen Dank.